SR Info. Bilanz am Abend.
Willkommen dazu. In der nächsten halben Stunde schauen wir auf die USA und wie sich Präsident Trumps Ankündigungen auf die Welt auswirken. Außerdem Thema: die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der heute Abend zu Besuch in St. Ingbert ist. Ich bin Sarah Sasso, schön, dass Sie eingeschaltet haben. US-Präsident Trump hat seit seinem Amtsantritt ja schon einiges gesagt, was den Rest der Welt empört hat und auch für Unsicherheit gesorgt hat. Denn wie ernst sind ihm seine Ideen, wie zum Beispiel die jüngste, aus dem Gazastreifen eine Riviera des Mittleren Ostens zu machen und dafür die Menschen, die dort leben, umzusiedeln? Wie der Gazastreifen unter US-amerikanische Kontrolle kommen könnte, hat Trump nun erläutert, RD-Washington-Korrespondent Sebastian Hesse.
No soldiers by the US would be needed, schreibt Präsident Trump auf seinem Nachrichtendienst Truth Social. Amerikanische Soldaten würden nicht gebraucht. Trump stellt in dem Text in Aussicht, dass Israel den Gazastreifen nach dem endgültigen Ende der Kampfhandlungen an die USA übergeben würde. Sein Land werde dann mit Baufirmen aus aller Welt zusammenarbeiten, um allmählich und vorsichtig mit dem großartigsten und aufsehenerregendsten Bauvorhaben auf Erden zu beginnen. Bis dahin wären die Palästinenser bereits umgesiedelt in neue und moderne Gebäude. Wohin die derzeitigen Bewohner von Gaza umsiedeln sollen, ließ Trump offen. In the region, schreibt er, irgendwo in der Region. Das würde Stabilität bringen, dann würden keine amerikanischen Soldaten benötigt. Mit dieser Formulierung hält sich Trump ein kleines Hintertürchen offen, unter Umständen doch noch Militärgewalt einzusetzen. Wenn nötig, könne er das nicht ausschließen, hatte er zuvor auf eine Reporterfrage hin gesagt. Seine Pressesprecherin Leavitt sagte gestern, Trump habe noch nicht entschieden, ob er US-Truppen nach Gaza schicken will. Zudem deutete sie an, die Umsiedelung der palästinensischen Bevölkerung könne nur vorübergehend sein.
Made in USA. Wenn es nach Präsident Trump geht, dann steht das künftig auf fast allen Waren, die im Land gebraucht werden. Dafür müsste aber die Wirtschaft im Land komplett umgestellt werden, denn laut der aktuellen Handelsbilanz kaufen die USA deutlich mehr Waren im Ausland ein, als sie exportieren. Und das sei so, weil die USA über den Tisch gezogen würden, so Trump, zum Beispiel von der EU und von Deutschland. Ob an den Vorwürfen was dran ist, hat Heidi Radwilas recherchiert.
America first. Übersetzt auf die Wirtschaft heißt das nach Lesart von US-Präsident Trump vor allem wieder mehr Produktion und mehr Arbeitsplätze in die USA holen. Und nicht nur für den heimischen Markt produzieren, sondern am besten für viele Kunden rund um den Globus. Denn das bedeutet für die USA mehr Wertschöpfung und mehr Steuergelder. Denn die Realität ist aus Trumps Perspektive eine andere. Die USA würden von ihren internationalen Handelspartnern quasi über den Tisch gezogen, weil die zwar massiv an die Amerikaner verkauften, aber zu wenig Produkte von den USA kauften. Mit Blick auf die Europäische Union etwa sagt Trump:
We are treated so badly, they don't take our cars. They don't take our farm products essentially. They don't take almost anything.
Wir werden so schlecht behandelt. Sie nehmen unsere Autos nicht, sie nehmen unsere Agrarprodukte nicht. Im Grunde nehmen sie fast gar nichts, lamentiert Trump und sieht die USA übervorteilt. Stimmt so nicht, sagen Ökonomen. Sicher, sehr viel mehr importieren als exportieren. Dieses Missverhältnis im Warenhandel gibt es. Es nennt sich Handelsbilanzdefizit. Es prägt die US-Wirtschaft seit Jahrzehnten und es wächst weiter. Laut US-Handelsministerium überstiegen die US-Importe die Exporte im vergangenen Jahr um 918 Milliarden Dollar. Ein Plus von 17%. Dennoch, es könne keine Rede davon sein, dass die USA über den Tisch gezogen würden. Julian Hinz, Professor an der Uni Bielefeld und Leiter der Forschungsgruppe Handelspolitik am Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
Insbesondere bei der EU, aber auch gegenüber vielen anderen Ländern, ist es so, dass die USA beim Dienstleistungshandel einen großen Überschuss hat.
Denn zum Beispiel Software- oder Cloud-Dienstleistungen, all das zähle zur Dienstleistungsbilanz. Und dieser Markt werde von US-Tech-Riesen wie Microsoft oder Apple dominiert. Julian Hinz.
Und wenn man den Dienstleistungshandel zusammen mit dem Güterhandel betrachtet, dann sieht das Bild gar nicht so verzerrt aus, wie das von der jetzt neuen US-Regierung so gezeichnet wird.
Trump sieht's anders, kämpft für mehr Industrieansiedlungen in den USA. Und zwar so. Der Weg, diese Industrien zurückzubringen ins Land, ist, eine Mauer zu errichten, eine Zollmauer, erklärt Trump. Für die exportorientierte EU, vor allem für Deutschland, wären die gegen die EU bisher nur angedrohten Importzölle ein Riesenproblem. Deshalb glaubt Robert Halver von der Baader-Bank.
Und die deutsche Industrie wird aber auf jeden Fall jetzt überlegen, gerade die Autoindustrie, ob man nicht doch vielleicht das eine oder andere Werk in Amerika dann aufbaut.
Dann wäre man die Zölle los, aber eben auch die Arbeitsplätze in Deutschland und Europa. Handelsexperte Julian Hinz favorisiert eine andere Lösung.
Ich glaube, es gäbe schon die Möglichkeit zu sagen, wir sind gerne bereit, bilateral mit den USA Zölle zu senken.
Außerdem könnte man die mehr oder weniger sinnvolle Flut an Regularien in der EU abbauen, die manchen, auch amerikanischen Unternehmen, genauso vorkommen mag wie eine unüberwindliche Mauer.
5 Jahre und 3 Monate Haft, so lautete das Urteil, das das Oberlandesgericht Dresden vor gut 1,5 Jahren gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. verhängt hatte. Wegen Überfällen auf vermeintliche Neonazis in Sachsen und Thüringen, die sie mit 3 weiteren Komplizen schwer verletzte. Gegen das Urteil legten sowohl die Bundesanwaltschaft auch als auch die Angeklagte Revision ein und nun wurde darüber in Karlsruhe verhandelt. Den Prozess hat Alina Lagmöller beobachtet.
Free Lina, so stand es groß auf Transparenten heute vor dem Bundesgerichtshof. Rund 50 Personen waren zu einer Kundgebung der linksautonomen Szene gekommen. Dort hat die Studentin Lina E. den Status einer Ikone. Von der Bundesanwaltschaft wird ihr vorgeworfen, mit anderen eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Zwischen 2018 und 2020 habe die Gruppe ostdeutsche Rechtsextremisten überfallen und zusammengeschlagen. Ihr Ziel? Den Rechtsextremen einen Denkzettel verpassen und sie von ihren Aktivitäten abhalten. Dafür wurde die Studentin vom Oberlandesgericht Dresden zu einer Haftstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Ihre Verteidiger finden das falsch. Gerade in Bezug auf den Überfall auf einen Kanalarbeiter in Leipzig, der eine Mütze einer rechten Szenemarke getragen hatte, könne ihre Beteiligung nicht nachgewiesen werden.
Ich hatte ja auch schon in meiner Begründung mitgeteilt, es gibt keine täteridentifizierenden Merkmale, es gibt keine Spuren. Die Teilnehmerschaft oder die Teilnahme meiner Mandantin wird dadurch begründet, dass hier mehrere Indizien zusammengespielt werden, die meines Erachtens nicht ausreichen, um hier eine Tatbeteiligung zu festigen.
So Erkan Sönbühl, Verteidiger von Lina E. Der Bundesanwaltschaft reichen die Indizien hier doch. Die Tat sei von der Gruppe um Lina E. begangen worden, es sei eine Frau dabei gewesen und Lina E. wohnte in der Nähe vom Tatort. Die Bundesanwaltschaft meint, das Oberlandesgericht Dresden habe nicht ausreichend berücksichtigt, dass der Überfall potenziell lebensbedrohlich gewesen sei. Und deshalb sei das Urteil falsch, so die Bundesanwaltschaft. In einem weiteren Gesichtspunkt waren sich Anklage und Verteidigung überraschend einig. Lina E. war nicht Redelsführerin der kriminellen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft hatte das zu ihren Lasten angenommen und auch deshalb Revision eingelegt. Matthias Kraus, Vertreter der Bundesanwaltschaft in diesem Verfahren, rückte aber nun davon ab.
Meines Erachtens waren die Feststellungen zur Binnenstruktur der Vereinigung, welches Mitglied da genau dazugehört hat und welche Funktion es da hatte, die waren einfach zu dünn, zu wenig belegt, um der Angeklagten die Stellung als Redelsführerin zuordnen zu können.
Lina E. hat also wohl keine führende Rolle in der Vereinigung eingenommen. Ob der Senat das Urteil aber aus anderen Gründen aufhebt und erneut am Oberlandesgericht Dresden verhandelt wird, das ist nach dem heutigen Tag offen. Das Urteil wird am 19. März verkündet.
Im Saarbrücker Stadtteil Duttweiler war die Polizei am frühen Morgen im Einsatz. Dutzende Beamte durchsuchten insgesamt 8 Wohnungen. Hintergrund der Razzia ist eine Brandserie rund um das Einkaufszentrum in der Innenstadt, die Dodo-Galerie. SR-Info-Reporter Thomas Gerber mit den Einzelheiten.
Im Zentrum der Ermittlungen steht der Brand in der Tiefgarage nahe des Dudo-Platzes. Dort war in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft dem SR bestätigte, wird derzeit davon ausgegangen, dass alle 8 Beschuldigten an dieser Tat beteiligt waren. Dabei ging es offenbar nicht bloß ums Zündeln. Andere PKW wurden vielmehr auch aufgebrochen, um daraus was zu klauen. Ermittelt wird deshalb nicht nur wegen Brandstiftung, sondern auch wegen Diebstahls. Alle Verdächtigen waren heute früh bei den Durchsuchungen zu Hause angetroffen worden. Für Haftbefehle reichte der Tatverdacht nicht aus. Durchsucht wurde in Duttweiler und in Freiburg. Dort hat nämlich einer der Verdächtigen einen zweiten Wohnsitz. Beschlagnahmt wurden insbesondere Handys, um nun Bewegungsprofile mit den Taten abgleichen zu können. Dass es sich bei den Beschuldigten um eine organisierte Bande handelt, wird derzeit nach SR-Informationen ausgeschlossen. Es geht wohl eher um Vandalismus aus Langeweile.
Es gibt zu wenig Lehrkräfte im Saarland. Abhilfe soll da das sogenannte Quereinsteigerprogramm der Landesregierung schaffen. Wie die Bilanz nach einem halben Jahr ausfällt, hören Sie gleich nach den Meldungen mit Peter Weizmann.
Die Ukraine hat erste Mirage-Kampfjets von Frankreich erhalten. Nach Angaben des französischen Verteidigungsministers Le Cornu trafen außerdem die ukrainischen Piloten ein, die in Frankreich ausgebildet wurden. Wie viele Maschinen genau geliefert wurden und wie viele Kampfflugzeuge Frankreich der Ukraine insgesamt zur Verfügung stellen will, wurde nicht mitgeteilt. Die Mirage-Jets sollen es der Ukraine ermöglichen, ihren Boden und ihren Luftraum besser vor russischen Angriffen zu schützen. Nach monatelangen Verhandlungen und einem Regierungssturz hat Frankreich nun einen Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Der Senat billigte endgültig ein Gesetz, das das Defizit von derzeit 6% des Bruttoinlandsprodukts auf 5,4% senken soll. Vorgesehen ist unter anderem eine Sondersteuer für wohlhabende Haushalte und eine Sonderabgabe für die größten Unternehmen. Auch soll die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom von 5,5 auf 20% steigen. Rund 2,5 Wochen vor der Bundestagswahl ist am Mittag der Wahl-O-Mat freigeschaltet worden. Er dient als Entscheidungshilfe. Bürger können per Wahl-O-Mat prüfen, welche Parteien ihren eigenen Haltungen am nächsten kommen. Bei der letzten Bundestagswahl war das Online-Angebot von mehr als 21 Millionen Anwendern genutzt worden. Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung bereitgestellt. Die griechischen Behörden haben für die Insel Santorini den Notstand ausgerufen. Damit können in den nächsten 30 Tagen unter anderem die Besitzer von schwerem Gerät sowie andere Menschen für bestimmte Arbeiten verpflichtet werden, wie beispielsweise für Räumungsmaßnahmen. Das erwartete Hauptbeben im Raum der Vulkaninsel Santorini hat sich zwar noch nicht ereignet, wird aber befürchtet. In den vergangenen Tagen hatte bereits ein Großteil der Bewohner die Insel Richtung Festland verlassen. Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat einen Antrag des CDU-Landtagsabgeordneten Wegner abgewiesen. Dabei ging es um Ermittlungen gegen Wegner im Jahr 2022, unter anderem wegen Korruptionsverdachts, und zwar in seiner Funktion als Präsident der Handwerkskammer. In diesem Zuge hatten Ermittler unter anderem Wegners Handys und Laptops beschlagnahmt. Die Präsidentin des Landtages hatte Wegners Immunität als Abgeordneter zuvor aufgehoben, mit der Begründung, die Durchsuchung sei zur Sicherung von Beweisen unbedingt notwendig. Ihr hat der Verfassungsgerichtshof nun Recht gegeben. Die Aufhebung von Wegners Immunität war damit zulässig. Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums stellt ab Samstag in einer neuen Ausstellung Künstlerin der Moderne in den Mittelpunkt. Sie trägt den Titel Radikal und wurde in Zusammenarbeit mit Museen in Wien und dem niederländischen Arnheim erstellt. Gezeigt werden Werke von 60 Künstlerinnen aus 20 Ländern. Zu sehen sind neben Gemälden und Zeichnungen auch Skulpturen, Architektur- und Bühnenentwürfe sowie Textildesign und Filme.
Die Klassenzimmer im Saarland, die sind in diesem Schuljahr ganz schön voll. Rund 4000 Schülerinnen und Schüler mehr sitzen dort noch als im vorangegangenen Schuljahr. Aber ausreichend Lehrkräfte, die fehlen. Das Bildungsministerium hat zwar zusätzliche Stellen geschaffen, aber der Nachwuchs fehlt. Und deswegen hatte die Landesregierung im vergangenen Herbst ein Quereinsteigerprogramm ins Leben gerufen, um den Einstieg ins Lehramt zu erleichtern. Die Bilanz fällt aber alles andere als zufriedenstellend aus, berichtet SR-Info-Reporterin Hanna Stumpf.
Mehr Lehrkräfte für das Saarland. Das war das Ziel der Landesregierung. Deswegen hat sie im September den sogenannten Q-Master für Quereinsteiger geschaffen. Er richtet sich an Studierende, die schon einen Bachelor in Physik oder Informatik haben. Nach dem Q-Master können sie ein Referendariat machen. Den Studiengang gibt es seit diesem Semester an der Uni in Saarbrücken. Allerdings studieren ihn nur 2 Personen. Für Bildungsministerin Streichert-Kliwo liegt das daran, dass der Coup-Master schon einen Monat nach den politischen Beschlüssen aus der Taufe gehoben wurde.
Wir hatten im Grunde genommen auch für die Bewerberinnen und Bewerber nur eine sehr kurze Vorlaufzeit. Ich denke, das Angebot braucht Zeit. Es muss sich herumsprechen, dass es auch machbar und leistbar ist. Und dann werden sich auch sicherlich noch mehr dafür entscheiden.
Der saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband hat die Einführung des Coup-Masters zwar begrüßt. Für die Vorsitzende Lisa Brausch braucht es gegen den Lehrkräftemangel aber mehr.
Wir sind der Auffassung, dass Lehrkräfteausbildung generell Priorität haben muss, bevor man an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger denkt. Denn wir brauchen für die Herausforderungen unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Generationen, die jetzt kommen, gut ausgebildete Lehrkräfte im Bereich Pädagogik, Didaktik und nicht nur Fachwissen.
Fachwissen haben Coup-Master-Studierende schon in ihrem Bachelor erworben. Wie sie diese Inhalte Schülern richtig vermitteln, müssen sie in den 2 Masterjahren geballt nachholen. Markus Hahn vom Philologenverband sieht das zwar positiv, hält den Studiengang deswegen aber für sehr anspruchsvoll.
Ein Qualitätsverlust in dem Sinne ist in der saarländischen Lösung, und da hebt die sich auch wohltuend von den anderen Bundesländern ab, ein Qualitätsverlust nicht unbedingt zu erwarten. Das Hauptproblem ist, dass das sehr viel Arbeit macht, viel Organisationsgeschick von den Kommilitoninnen und Kommilitonen erwartet und deswegen trotzdem immer noch hohe Hürden dafür sind.
Seit September gibt es neben dem Coup-Master noch 2 Erleichterungen für den Einstieg in den Lehrerberuf. Auch Fachhochschulabsolventen können zum Referendariat zugelassen werden und Abschlüsse aus dem Ausland werden leichter anerkannt. Insgesamt wurden so zum Februar 4 zusätzliche Referendare gewonnen. Für die Bildungsministerin sind diese niedrigen Zahlen trotzdem relevant.
Weil wir auch anders als in anderen Bundesländern auch über einen kleineren Personalkörper verfügen. Insofern jeder, der sich dafür begeistert und der die Voraussetzungen erfüllt, in diesen Beruf als Quereinsteiger einzusteigen, ist für uns eine wertvolle Kraft.
Die Lehrerverbände sind sich aber einig. Mehr Lehrkräfte gibt es auf Dauer nur, wenn der Beruf als solcher attraktiver wird.
Die Bundestagswahl, die ist erst in gut 2 Wochen. Wenn sie aber schon am Sonntag wäre, wie würden die Ergebnisse dann ausfallen? Unter anderem dieser Frage ist der aktuelle ARD-Deutschland-Trend nachgegangen. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage hat Lothar Lenz.
Das waren historische Tage letzte Woche im Deutschen Bundestag. Die Union bringt einen Entschließungsantrag für eine strengere Migrationspolitik zusammen mit der AfD durch. Die Regierungsparteien SPD und Grüne sind düpiert und sprechen vom Tabubruch.
Die Lebensader der Demokratie wurde beschädigt. Ich kann nur sagen, Herr Kollege Merz, kehren Sie um,
appelliert der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Doch Merz kehrt nicht um und stellt am Freitag sogar einen Gesetzentwurf zur Migration zur Abstimmung. Der scheitert, weil es Abweichler gibt in der Union und auch bei der mitstimmenden FDP. Durfte Friedrich Merz die Zustimmung der AfD mit einkalkulieren? 43% der wahlberechtigten Deutschen sagen ja, sie finden es grundsätzlich richtig, Politik auch mit in Kauf genommenen Stimmen der AfD zu machen. 23% stören sich an der Mitwirkung der AfD, sagen aber, sie fänden das Vorgehen der Union im Prinzip richtig. 27% der Befragten halten das Vorgehen von Friedrich Merz dagegen für grundsätzlich falsch. Das ist wohl auch die Haltung von Robert Habeck, dem grünen Vizekanzler und Kanzlerkandidaten.
Ich halte es für einen historischen Fehler, der auch die Union, wir werden sehen, aber für die Union möglicherweise einen hohen Preis bezahlen wird.
Was sich für ihren Spitzenkandidaten Friedrich Merz zurzeit allerdings nicht abzeichnet. Er kletterte in der Skala der beliebtesten Kanzlerkandidaten um 5 Punkte. 33% der Befragten wünschen sich den CDU-Chef als nächsten Bundeskanzler. Ein Stück dahinter folgt Robert Habeck mit 26% und der amtierende SPD-Kanzler Olaf Scholz kann deutlich zulegen auf 25%. Alice Weidel von der AfD ist abgeschlagen Vierte. 18% der Befragten sagen, Weidel sei die beste Kanzlerkandidatin. Da bleibt der AfD-Chefin wohl nur die Vorwärtsverteidigung. Die Union sei als Volkspartei implodiert, sagt Weidel und findet den CDU-Chef nur noch peinlich.
Friedrich Merz ist als Tiger gesprungen und endete als Bettvorleger.
Der so titulierte CDU-Vorsitzende aber bekam auf seinem Parteitag lange Beifallsströme. Und bei jedem Fernsehinterview muss Friedrich Merz sein Mantra wiederholen.
Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD. Und da können jetzt AfD-Leute triumphieren, wie sie wollen. Die wird es nicht geben. Ich möchte, dass wir die Probleme lösen und dass diese Partei wieder kleiner wird und nicht größer wird.
Seine Beteuerung glauben Friedrich Merz nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten. 44% sagen, Merz werde sich an das AfD-Tabu halten. Fast genauso viele, 43%, haben da deutliche Zweifel. Wenn schon diesen Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 31% der Stimmen, ein Punkt mehr als bei der Befragung letzte Woche. Die SPD bleibt in der Sonntagsfrage stabil bei 15%, die Grünen verlieren leicht auf 14%. Die AfD legt einen Punkt zu und käme jetzt auf 21% der Stimmen. Die FDP muss sich um den Wiedereinzug ins Parlament sorgen. In Fratest DiMAP sieht die Liberalen weiter bei 4%, die Linke unverändert bei 5% und das BSW bei 4%. Dass sich aus solchen Mehrheitsverhältnissen eine stabile Bundesregierung bilden lässt, bezweifelt die große Mehrheit der Deutschen. Mehr als 2/3 der Wahlberechtigten sagen, sie machten sich Sorgen, dass die nächste Koalition hält.
Vergangene Woche, da konnte sich Angela Merkel nicht mehr zurückhalten. Die frühere Bundeskanzlerin meldet sich mit Kritik an den Anträgen zur Migrationspolitik von Friedrich Merz öffentlich zu Wort. Gestern ist sie bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg aufgetreten. ARD-Korrespondent Gabor Hallasch war dabei.
Ja, ich sag auch schön, dass Sie alle hier sind.
Die Altkanzlerin sitzt auf der Theaterbühne. Das Gespräch bei der Zeit fühlt sich erst an wie eine lockere Plauderei mit Angela Merkel. Aber schnell wird klar, dafür sind die Zeiten zu ernst.
Naja, mir geht es jetzt nicht so gut, was die politische Situation anbelangt.
Es geht um das, was letzte Woche im Bundestag geschah.
Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das.
Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues. Und das führen wir an. Das führen die neuen Kräfte an. Das sind die Kräfte von der AfD. Sie können folgen, Herr Merz, wenn Sie noch die Kraft dazu haben.
Schauen Sie, ich bin Bürgerin, ich bin Bundeskanzlerin AD. Ich hatte Anfragen und habe es nicht für richtig gefunden, in einer solchen entscheidenden Situation einfach zu schweigen.
Angela Merkel verfolgt, was im Bundestag geschieht, schläft eine Nacht darüber, dann veröffentlicht sie eine Erklärung, kritisiert Friedrich Merz. Der habe sehenden Auges eine Mehrheit mit der AfD ermöglicht.
Haben Sie Herrn Merz vorher informiert?
Nein, das habe ich nicht. Und das ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht die Situation.
Merkel und Merz. Dass die beiden nicht befreundet sind, ist nicht neu. Außergewöhnlich aber, dass eine Altkanzlerin den Kanzlerkandidaten der eigenen Partei so offen kritisiert, mitten im Wahlkampf.
Macht man nicht gerne, das weiß ich schon, aber ich musste es einfach sagen.
Und Friedrich Merz, der spart auch nicht mit Kritik an der CDU von Angela Merkel.
Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik.
Merz gibt seiner CDU eine Mitschuld am Erstarken der AfD.
Das hat etwas mit der Politik zu tun, die in den Jahren gemacht worden ist. Und dafür trägt auch meine Partei eine gehörige Verantwortung.
Naja, also, natürlich fühle ich mich davon angesprochen. Jedenfalls war es die Zeit zwischen 2015 und 2021 anbelangt.
Doch ist sie allein schuld, das weist Merkel von sich.
Und als sie aus dem Amt ging, lag die AfD bei etwa 11%. Dass sie heute bei 20 liegt, das ist jetzt echt nicht mehr meine Verantwortung.
Merkel und die CDU, es ist kompliziert geworden.
Ich kann sagen, es ist meine Partei, wenngleich sie mir manchmal auch Schmerzen bereitet.
Und Schmerzen bereitet auch so manche Frage des Abends.
Robert Habeck oder Friedrich Merz? Anonym.
Ich bin jetzt CDU-Mitglied. Ich bin vor allen Dingen überzeugt, dass die CDU, was die wirtschaftlichen Aufgaben... Nee. Naja, also dann muss ich... Nicht Robert... Wenn es jetzt heißt Merz oder Habeck, dann muss ich sagen Merz.
Merkel und Merz, die beiden werden wohl keine Freunde mehr. Und die Altkanzlerin gibt dann aber noch einen Rat an alle.
Es muss einfach diese Bereitschaft zum Kompromiss da sein. Und ich hoffe, nach wie vor, dass das möglich ist.
Viel mehr zur Tagespolitik sagt Angela Merkel nicht. Sie liest lieber.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Das war doch richtig süß zu sehen, wie Frau Niederstadt.
Meine Damen und Herren, nur dieser Bundeswirtschaftsminister, der ist. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat also die Kritik am Kanzlerkandidaten ihrer Partei erneuert. Friedrich Merz, der ist derweil im Land unterwegs, denn es ist ja Wahlkampf. Und heute ist er zu Besuch in St. Ingbert. Der CDU-Landesverband hat ihn in die Stadthalle eingeladen. Unsere Landespolitik-Reporterin Denise Friemann ist vor Ort. Denise, man hört schon im Hintergrund jemanden sprechen. Ist das Friedrich Merz?
Das ist tatsächlich Friedrich Merz. Er hat vor ein paar Minuten seine Rede begonnen. Es ging natürlich los mit Begrüßungsworten. Dann sind wir kurz zum Thema Wirtschaft gekommen, wo er sagt, die Wirtschaftsflaute, die wir jetzt gerade in Deutschland erleben, das sei das Produkt der Ampel, der grünen Wirtschaftspolitik. Und da müsste sich dringend was verändern. Das war das Thema gerade eben. Im Moment geht es um Regulierungen in der EU, die Strafzölle, die uns erwarten aus den USA. Also es ist ein Ritt durch viele Themen. Die Veranstaltung ging aber auch schon ein bisschen vorher los, auch mit den saarländischen Gesichtern der CDU. Der St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer war vorhin schon auf der Bühne und dann auch Landeschef Toscani. Der hat im Übrigen auch Merz-Kurs in der Migrationspolitik verteidigt vorhin, sagt, es müsse da endlich was passieren. Die Union und die CDU sei entschlossen, die illegale Migration nach Deutschland zu stoppen. Und das, wie Merz es vorgeschlagen hat, das sei der richtige Weg. Ja, drin ist die Stimmung auf jeden Fall sehr gut. Man hört es auch im Hintergrund. Es gibt sehr viel Applaus. Friedrich Merz wurde auch sehr freundlich empfangen. Draußen vor der Halle sieht es allerdings ganz schön anders aus.
Also das heißt, in der Halle gab es wenig Kritik, beziehungsweise eigentlich gar keine?
Nö, bisher auf jeden Fall nicht, zumindest keine wahrnehmbare. Draußen vor der Halle, da gibt es ja zwei Demonstrationen aktuell, da sieht das Ganze ganz, ganz anders aus. Die machen auch ganz schön Lärm, die Omas for Future haben hier zu einer Demo aufgerufen. Es sind nicht so viele Leute da, gut 300 Leute hat die Polizei geschätzt, aber die sind ziemlich laut, es gibt einige Reden, es verläuft alles friedlich. Ich habe vorhin auch kurz mit den Demonstrierenden sprechen können und die sagen mir eben, oder haben mir gesagt, dass sie gegen Friedrich Merz hier demonstrieren, gegen den Kurs, den er jetzt einschlägt. Für sie ist es sehr besorgniserregend, dass er letzte Woche mit der AfD mitgestimmt bzw. zusammengearbeitet hat. Es bereitet ihnen Sorgen. Einige haben Angst, dass sich jetzt Rassismus in Deutschland wieder ausbreitet. Das ist der Grund, warum die heute vor der Stadthalle in St. Ingbert stehen. Dann gibt es aber auch noch eine zweite Demo. Wir haben also quasi gerade drei Veranstaltungen gleichzeitig laufen. Es ist, ich könnte sagen, eine Gegen-Gegen-Demo. Sie ist gegen die Brandmauer, ist von einem AfD-Politiker hier aus Rohrbach ins Leben gerufen worden. Da sind so etwa 30 Leute, die stehen auf der anderen Seite der Halle. Mit denen habe ich auch kurz gesprochen. Und die sind eben hier, um gegen die Brandmauer zu protestieren. Sie fordern, dass die Union mit der AfD zusammenarbeitet. Das sei der richtige Kurs für Deutschland, sagen sie. Ja, ganz schön unterschiedlich, diese beiden Demonstrationen, was aber beide gemeinsam haben. Sie haben nicht so richtig Lust auf Friedrich Merz.
Ja, das hat man ja auch am vergangenen Sonntag gesehen bei einer Demonstration mit rund 20.000 Menschen. Da war ja eigentlich damit zu rechnen, dass eben heute auch sehr viel mehr los sein würde als du jetzt berichtet hast. Aber da wird sich jetzt wahrscheinlich nichts mehr entwickeln.
Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Also vorhin waren es, als ich das letzte Mal dort war, waren es so 300 bis 350 Leute. Es könnte sein, es kamen noch immer mehr, noch ein paar dazu. Ich denke aber nicht, dass wir hier jetzt mehrere tausend Leute auf einmal dann vor der Halle haben werden. Ich denke, vielleicht werden es noch ein paar mehr, aber nicht so viele wie jetzt zum Beispiel am Sonntag.
Wie wird denn die Veranstaltung in der Halle jetzt weitergehen? Was ist da denn noch geplant?
Also wir hatten vorhin ja angefangen, da wurden auch die Direktkandidaten vorgestellt. Roland Heiß hat relativ lange schon erzählt, auch Yves Brück hat mal kurz gesprochen. Und jetzt ist eben der Plan, dass Friedrich Merz erstmal so ein bisschen sein Programm vorstellt, seine Ziele für Deutschland, sein Wahlprogramm. Bisher war alles sehr erwartbar, also die Dinge, die wir auch schon öfter von ihm gehört haben, eben einen anderen Kurs, auch beim Bürgergeld. Er hat zum Beispiel vorhin gesagt, es werden überall Stellen gesucht, wir haben trotzdem 5,6 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Er sagte, Otto, da stimmt doch etwas nicht. Das mit dem dem Bürgergeld, das müsste man korrigieren. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich hatte es gerade schon angesprochen, die Wirtschaftspolitik. Es geht jetzt gerade so ein bisschen um Außenpolitik. Was macht man jetzt mit Donald Trump? Die EU müsse weiter zusammenhalten, sagt Merz. Aber ich denke, es wird dann später auch noch um solche Dinge wie die Brandmauer gegenüber der AfD und auch die Migrationspolitik gehen. Das kam bisher noch nicht so richtig zur Sprache. Aber ich denke, darauf wird es auch noch hinauslaufen im Verlauf seiner Rede.
Denise Friemann ist live dabei beim Wahlkampfbesuch von Friedrich Merz in St. Ingbert. Vielen Dank, Denise Friemann aus der Landespolitik. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sassou. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend hier auf SR Kultur.